Simon, es ist unglaublich. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind telepathisch miteinander verbunden. Als wir uns unsere Themen mitgeteilt haben, haben wir nämlich beide festgestellt, dass wir nicht aus Nostalgie, sondern aus großem Interesse an den Themen, die wir hier vortragen, tatsächlich zu zwei Themen Recaps haben oder Updates oder Verfeinerungen oder Präzisierungen oder nenn es, wie du möchtest. Und wir beide beziehen uns aber auf dieselbe Folge. Also du beziehst dich auf dein Thema und gibst einen Teil 2 sozusagen. Und ich beziehe mich auf mein Thema und gebe ein Update. Und das war irgendwie crazy, weil wir haben uns wirklich nicht abgesprochen.
Es ist wirklich unfassbar. Also man könnte glauben, wir sind bei der Geburt getrennt worden.
Oh Gott. Ich bin Drilling.
Aber,
Also wir hätten auch Vierlinge sein können.
oh mein Gott, was, wenn ich dann verloren gegangener, lang gesuchter vierter Bruder bin?
Also ich hätte mich gewundert, wie das jetzt gewesen wäre, jetzt rein von den Schwangerschaftsprozessen her, weil meine Mutter hat ja uns bekommen und 3,5 Jahre später dann nochmal Zwillinge.
Ja,
Und du
und
hättest
ein paar
irgendwie die
Jahre
ganze Zeit
später nochmal mich.
mitgeschleift werden
Ich
müssen.
war sieben, ich war, das wissen viele nicht. Ich war 7 Jahre lang im Mutterleib
Ja.
und ich bin ein medizinisches Wunder. Aber hier bin ich. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen.
Hallo.
Hi. Ja, aber du hast
Verlorener
recht.
Bruder.
Du
Nee,
hast
aber
recht.
jetzt,
Es ist
ja.
wahr. Es ist wahr. Wir haben zwei Themen mitgebracht als Update für eine vergangene Folge, weil die Ereignisse haben sich überschlagen. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. Wir werden heute erneut über Luxmaxing reden. Wir werden über Clavicula reden. Wir werden tief hineinsteigen in die, ja, in die neuen rasanten, hochdramatischen Entwicklungen. Hast du mitbekommen, dass
Warte,
Clavicula,
bevor du reingehst,
ja.
für die Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben, also wenn ihr unsere Folge nochmal anhören wollt, wo wir das
Ja.
erstmalig besprechen, dann schaltet am besten ein in die Episode vom 13.01., wo wir über Luxmaxing und RAM-Maxing gesprochen haben. Oder nee, in der Titelfolge ist genau andersrum. RAM-Maxing und Luxmaxing. So rum ist es.
Es ist wirklich maximal wichtig. Es ist gut, dass du mich ein bisschen gebremst hast, weil ich war schon wieder drauf und dran, in dieses Universum reinzustürzen, weil es brennt, das
Also
Internet
vielleicht kannst du mal
brennt.
so eine Minute nochmal Recap geben, was es
Ja,
war. Also
okay,
haben wir.
gut, von mir aus. Ja, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es irgendjemanden auf
Ach.
dieser Welt aktuell gibt,
Niemanden.
der nicht invested ist in dem Clavicula Luxmaxing Drama. Also, es
Simons
gibt,
Rabbit
ach
Hole
Gott.
sind immer so universal. Also Simon
Ja.
ist gerade in einem Thema drin und es ist einfach unfassbar für ihn vorzustellen, dass überhaupt es noch andere Themen gibt.
Es ist schwer für mich vorzustellen, dass es Leute gibt, die weniger arbeitslos sind als ich, die einfach
Ja, da haben wir es
weniger
nämlich.
Zeit haben. Naja, okay, gut, nein, es gibt ein Konzept, das heißt Luxmaxing, das ist auf sogenannten Incel-Foren entstanden in den letzten paar Jahren, wo es darum geht, dass man das eigene Aussehen maximiert, also Luxmaxing, also man maximiert etwas, weil man davon ausgeht, die Welt ist rein oberflächlich, vor allem Frauen sind unfassbar oberflächlich und bewerten Männer nur anhand Looks, Money und Status, also quasi Geld, Aussehen und dem sozialen Status. Und das sind hauptsächlich eben Männer, die ja keine Frauen abbekommen, die wahnsinnig frustriert sind, die Schuldige dafür suchen. Meistens sind das Frauen selber oder der Feminismus oder der Marxismus. Und daraus ist so ein bisschen Luxmaxing entstanden. Und Clavicula ist
Vielleicht
ein,
mal einen Satz dazu zu sagen, also die
ja.
keine Frauen abbekommen, weil sie glauben aber, dass sie einen Anspruch haben, Frauen abzubekommen und deswegen diese Ideologie verfallen. Also es geht ganz krass um ein sehr männliches Anspruchsdenken, weswegen dieses Luxmaxing eindeutig in so einer maskulinistischen Sphäre auch anzusiedeln ist. Und da haben wir jetzt
Genau.
Clavicula als Figur.
Genau. Also, es ist alles wahnsinnig misogyn. Und wir haben einen Protagonisten seit mehreren Monaten, der hat deswegen von sich reden gemacht, weil er angefangen hat auf Kick, das ist eine Plattform, wo man streamt, also ähnlich wie Twitch. Ja, da hat er vor ein paar Monaten angefangen zu streamen und hat so Real-Life-Streams gemacht. Also er läuft einfach mit der Kamera rum oder jemand verfolgt ihn mit der Kamera und er macht halt einfach Sachen. Und er hat im Dezember über Weihnachten zum Beispiel jemanden in seinem Cybertruck, wie könnte es anders sein, überfahren. Und wurde dann verhaftet, kam in U-Haft, wurde wieder freigelassen und das war ein riesengroßes Ding. Und dadurch ist er, würde ich sagen, in eine erste große Prominenz getreten, weil er in diesem Clip einfach so unfassbar, ja, also wie Patrick Bateman, aus American Psycho sich verhalten hat. Er hat diesen Menschen, der quasi vor sein Auto gelaufen ist, überfahren und die Frau, die neben ihm im Beifahrersitz saß, hat angefangen zu schreien und er hat einfach nur starr geradeaus geguckt und gefragt, is he dead? I hope he is. Und hat dabei gemute, also seine Zunge quasi so am Gaumen gehabt, dass sein Wangenknochen entsprechend und sein Kieferknochen entsprechend stark präsent ist. Und das hat ihn in diverse rechte Podcasts quasi eingeladen. Und ich dachte eigentlich, wenn wir im Januar drüber reden, dann frühstücken wir das ab und danach ist dieser Trend auch wieder vorbei, weil Internet-Trends sind momentan relativ schnell vorbei. Das ist schon seit ein paar Jahren so. Aber nein, wir haben die Rechnung nämlich ohne die New York Times gemacht. Die New York Times hat ein unfassbar langes Clavicular-Porträt geschrieben unter dem Titel Handsome at Any Cost von Joseph Bernstein. Es kam, wir nehmen das am 15. Februar auf, es kam vor 2 Tagen raus. Es ist sehr lang. Dieser Typ von der New York Times, von der wahrscheinlich relevantesten Zeitung der Welt, hat Clavicula einen Tag lang begleitet und hat darüber geschrieben.
Aber sie haben niemanden überfahren währenddessen?
Sie haben niemanden überfahren, aber okay. Ich würde sagen, der Artikel ist auch ein bisschen wie ein Autounfall, also man kann nicht weggucken. Und ich habe so ein paar Textstellen rausgesucht und würde da gerne einfach ein bisschen drüber reden, weil ich habe in den letzten Tagen, würde ich sagen, definitiv viel zu viele Stunden mit dieser Thematik verbracht, weil sehr viel von Social Media und hauptsächlich Twitter sich momentan mit Clavicula beschäftigt und seine Sprache, seine Begriffe und diese ja, Lux-Maxing-Terminologie, die im Kern eigentlich eine Incel-Terminologie oder eine 4chan-Terminologie ist, also eine Sprache, die von einem ziemlich suspekten und sketchy Internetforum entstanden ist, einfach übernommen hat. Also alles ist momentan Maxing, man maxt alles, also wir betreiben gerade Podcast-Maxing. Wir hoffen, dass wir mit dieser Podcast-Folge andere Podcasts Hörer moggen werden. Also moggen heißt jemanden dominieren. Das kommt von A-Mog, also Alpha Male of the Group. Das wurde dann zu einem Verb gemacht, to mog someone. Also wenn man jemanden moggt, dann quasi stellt man eine Hierarchie zu dieser Person her. Wir hoffen, dass wir mit dieser Podcast-Folge, wie gesagt, andere Podcasts quasi Hörerzahlen moggen werden. Und ich würde sagen, auf jeder Social-Media-Plattform, die ich in den letzten Tagen benutzt habe, war ungefähr 90% der Sprache diese mittlerweile einfach Clavicular-Terminologie. Ich würde einfach mal beginnen, aus diesem Artikel von der New York Times vorzulesen. Ich zitiere aus dem Artikel. I was slaymaxing, he said, having sexual intercourse. Das ist dann immer so die Erklärung. Also er sagt irgendwas und danach schreibt der Typ
die Erklärung.
I was slaymaxing.
Weil slaymaxing, ja. Also slay ist ja wiederum ein Begriff, der aus einer schwarzen, queeren Szene kommt. Dieses Slay-Queen und so weiter. Und der dann erst von einer weißen, queeren Szene übernommen worden ist, im größeren Maße. Und dann irgendwann so ein Gesamt-Internet-Ding wurde.
Und mittlerweile ist es Clavicular-Sprache.
Clavicular-Sprache. Und das wird dann mit dem Maxing verbunden, was dann wieder zurückpendelt. Das ist insane.
Ja.
Das ist insane. Also diese Pipeline hätten wir nicht gedacht, dass die mal irgendwann besteht. Aber gut, ja. Let's go on. Slay-Maxing.
Clavicula was preparing to stream, which he does most days for upward of 8 hours. He is especially known for IRL streaming, going out in public and interacting with strangers in an attempt to create viral moments that can be clipped and distributed over social media. He makes more than $100,000 a month from Kick, his preferred streaming service. Er macht $100,000 im Monat allein von dieser Streaming-App und auf diese Distribution von diesen Clips werden wir nochmal zu sprechen kommen, weil ich mir zumindest einrede, dass das nicht einfach nur so eine unhealthy Obsession ist, die ich gerade entwickelt habe für dieses bisschen perverse Internetphänomen, sondern dass man da auch neue Erkenntnisse und ein paar Schlüsse über die aktuelle Medienlandschaft herausziehen kann, und zwar wie sich Social Media momentan verändert, und zwar auf eine Weise, die, würde ich sagen, relativ tiefgreifend ist.
Mhm.
Und ich würde sagen, ich liege mit meiner Einschätzung da nicht ganz alleine. Es gibt nämlich relevante Leute in der US-Regierung, die begonnen haben, diese Clavicular-Sprache zu übernehmen. Ich zitiere aus dem New York Times-Artikel: "This month, the X, also Twitter-Account, for the Office of the Undersecretary of War for Research and Engineering, also aus dem Pentagon, posted an image of a grinning soldier with the caption 'Low Cortisol, Locked in, Lethality Maxing.'"
Ach du Scheiße, ich sterbe.
Also die...
Also mein Gesicht, das fällt mir gerade alles aus dem Gesicht, wenn ihr das, mich hier sehen würdet. Oh Gott.
Das Pentagon, das nicht mehr Verteidigungsministerium, sondern das Kriegsministerium der USA ist am Lethality Maxing, also am Tödlichkeitsmaxing.
Ist da locked in.
Locked in. Diese Sache mit Low Cortisol, das haben wir auch schon besprochen in der Folge von Januar. Da hat Clavicula nämlich in so einer Podcast-Folge mit irgendeinem rechten Podcaster auf die Frage, wie er denn zu Transpersonen steht, geantwortet: "See, what you just did there, you thought of transgender people and your cortisol spiked."
Also, weil der Typ halt voll ausgerastet ist.
Genau.
Und wenn man sich... Cool geblieben, also cool aus den Gründen, aber...
Und wenn man sich quasi über Sachen aufregt, über Themen, dann spiked das Cortisol und das ist ein kataboles Hormon und das macht quasi die Statur einfach schlecht. So. Und darüber schreibt nun auch das Kriegsministerium. Ich lese einfach mal weiter. "As of late, Clavicula has begun to refer to all politics as jester, an insult in the looks-maxing community that refers to a foolish waste of time. And in a show of diplomacy, he said he met with several prominent Jewish club owners in Miami over the ha-ha incident. In Klammern, no more politics, just mogging, he wrote on Instagram." Was der Ha-Ha-Incident ist, ist folgender. Clavicula war vor wenigen Wochen mit einer Bande von mehr als fragwürdigen Personen in Miami feiern, und zwar Nick Fuentes. Nick Fuentes ist ein Neonazi-Streamer aus den USA, der wahnsinnig populär ist. Er war unterwegs.
Der Typ, für die es nicht wissen, also vielleicht mitbekommen haben vom Diskurs, dieses Your Body, My Choice, das war so der Claim von ihm, um halt nochmal seine misogyne
Frauen
und so weiter. Ja.
Mit dabei war ein anderer rechter Twitch-Streamer namens Nico. Mit dabei war Andrew Tate und der Bruder von Andrew Tate. Und die waren dann in einem Club in Miami und haben den Song, den ich, glaube ich, nicht aussprechen möchte, namens Ha-Ha von Kanye West, wo er über einen gewissen österreichischen Diktator singt und rappt.
So.
Und sie gehen dazu ab. So.
Das
und
ist so crazy, weil dieses Foto ist einfach ein Foto davon. Das sind wirklich die schlimmsten Männer im Internet. Also, und es ist nicht so, die schlimmen Männer. Das sind wirklich alles ausgewiesene Rechte. Also die mit einem Millionenpublikum ganze Generationen von jungen Männern radikalisieren. Das ist wirklich, das ist der Abschaum.
Ja. Also, du sagst jetzt, das sind Rechte, aber Clavicula würde dir widersprechen. Ich lese weiter aus dem New York Times Artikel. Er wird gefragt, if he thought looks maxing was inherently right wing. "No, he said, at the end of the day, I have such an influence over the movement that I could bring it in any direction I want." Also Leute, vielleicht wird Luxmaxing und Clavicula und die gesamte rechte Streaming-Szene bald einfach mal marxistisch oder
weil der allmächtige Clavicula
leninistisch, weil genau. Also wir sehen da schon weiterhin, dass Clavicula selber einfach gar nicht wirklich eine eigene Ideologie hat. Also ich würde sagen, er ist einfach ein opportunistischer Narzisst. Internetmensch, Narzisst, der sich an alles dranhängt. Und wenn es tatsächlich einen Erfolg, einen marxistischen Streamer gäbe, den er für ästhetisch genug hält, dann würde er sich vielleicht auch an den dranhängen. Ich habe einen Clip gesehen aus irgendeinem IRL-Stream, also wo Clavicula, glaube ich, in irgendeinem McDonald's einfach sitzt und Burger isst und er wird halt dabei.
Also IRL, die Leute, die nicht chronisch online sind, in Real Life.
Nur genau.
Ich muss ab und zu mal ein bisschen didaktisch mich heranwagen. So, wir wissen ja nicht, wie unser Publikum so ist.
Ja, okay.
Also ein Stream aus dem, in Anführungszeichen,
aus dem echten Leben.
Was auch immer das echte Leben sein soll, wenn du halt straffrei mit einem Cybertruck einen Typen überfahren kannst und 100.000 Euro damit verdienst, dass du mit einer Metallkugel auf deine Backen schlägst, damit deine Wangenknochen in der Weise anstellen, die dem also Schönheitsideal in Anführungsstrichen dieser Lookmaxing-Szene entspricht. Aber gut, ja.
Mhm. Ja. So, er sagt in diesem Stream: I don't give a fuck about any of the political shit. If someone is chill, I don't give a fuck. Mitchell is the man. Who cares if he's gay? It's just dumb. I used to be like, fuck these people, but I really just couldn't give a fuck. Also, ihm scheinen diese Sachen tatsächlich einfach egal zu sein. Er sagt in diesen Podcasts und Interviews mit den diversen rechten Podcastern, die wir, wie gesagt, in der Folge von Mitte Januar besprochen haben, sagt er schon so Mainstream rechte, reaktionäre Sachen, zum Beispiel, dass er irgendwie Donald Trump supportet und dass er will, dass ganz viele Leute deportiert werden. Aber es war auch da schon irgendwie ein bisschen klar, dass er von Politik eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und dass es ihm einfach relativ egal ist. Und dass er ein, ja, im weitesten Sinne apolitischer Mensch ist, der vor einer Kamera einfach alles sagt, was ihm gerade in den Kram passt und was ihn weiter auf der Karriereleiter, auf der Social Media Aufmerksamkeitsökonomieleiter nach oben befördert. Und momentan ist das eben so, indem man mit Andrew Tate und Nick Fuentes im Club verbotene Dinge sagt, während ein Song dazu läuft, dass man damit auf Social Media erfolgreich wird. Das würde ich sagen, ist aber weniger eine Aussage über Claviculas persönliche Politik, sondern eher eine Aussage über die aktuelle Medienlandschaft. Verstehst du, wie ich meine?
Ja. Yeah.
Ich möchte weiter aus dem Artikel lesen, weil es wird so unfassbar. Also,
heute verlangst du uns hier echt was ab. Also,
ich möchte, dass ihr weiter aufmerksam bleibt.
Weil es halt einfach bedeutet, es ist ja einfach erfolgreich. Also, du verdienst damit de facto Geld und zwar nicht zu knapp.
Und ich meine,
du machst einen Stream und Leute zahlen dafür Geld, dass sie das sehen können.
Im Rahmen von diesem Artikel war es dann so, dass der Reporter miterleben durfte, wie Clavicula ein Date hat mit einer weiblichen Looksmaxerin. Ich lese vor, weil, also die Stelle ist, würde ich sagen, meine liebste Stelle aus diesem Artikel, weil sie 1:1 aus einem Roman von Bret Easton Ellis kommen könnte. Also Bret Easton Ellis, Autor von American Psycho, unfassbar gut, unfassbar relevant, vor allem für diese Thematik von nihilistischen, misogynen jungen Männern. Aber auch noch andere, der auch andere Bücher geschrieben hat. Aber, und diese Stelle könnte 1:1 daraus kommen. Also, eventually, the van pulled up to an aquarium. Claviculous dates often take place in such incongruously wholesome places. Disney World, the zoo. Outside the entrance, smiling families played in the sun. I can't believe people do these activities, Claviculous said as he looked for the ticket counter. Inside, under the eye of a docent, Clavicula petted a sturgeon. He recoiled. It's like when you drop your phone in the toilet, he said, later excusing himself to hand sanitizer Max. He and Miss Kirk, also sein Date, nicht die Witwe von Charlie Kirk, sondern jemand anderes, he and Miss Kirk wandered into a section called Bizarre and Beautiful. They pressed their noses up against a tank of luminescent jellyfish, but they didn't touch. Though Clavicula's aesthetic ideal is hypermasculine, he believes he is currently infertile because of testosterone replacement therapy, which can affect fertility. Earlier that day, Clavicula confessed that knowing he could have sex with a woman was in some ways better than the deed itself, which is going to gain me nothing. It's a big time saver, he said. Back in the aquarium, asked whether she was on a date, Miss Kirk paused to consider. I think so, she said. Ist doch unfassbar, oder?
Also vor allem diese Einordnung seiner Infertilität aufgrund Hormonersatztherapien, dass die einfach nur die Option ist zu haben, ausreicht, um sein narzisstisches Selbst irgendwie zu füttern.
Ja.
Und alles andere ist irgendwie quatschig. Das ist einfach. Also, ich würde halt sagen, es ist ausgedacht. Also, wenn ich das nicht wüsste, dass diese Szene so existiert oder dass Menschen so sein können, würde ich sagen, das ist aus dem Roman.
Ja.
Also, weil das ja so ein abstruses, ich musste auch die ganze Zeit an so eine fast mönchische Ergebenheit denken. Also es gibt irgendwie so einen Eid, den man geleistet hat, aber eben nicht Gott gegenüber, sondern nur sich selbst gegenüber.
Ja, ja. Der Looksmaxing-Community halt.
Und da merkt man auch wieder dieses, dass Incel halt von Involuntary Celibate kommt. Also da das Zölibat diese religiösen Verbindungen dazu, die sind ja unübersehbar.
Ja. Ja.
Oh, Ja.
Ja, aber hast du schon heute Gehand-Sanitizer maxed, weil du ein Tier gestreichelt hast?
Aber warte mal, ich kann deswegen schon verstehen, dass es auch so rüberschwappt, weil das so grotesk ist. Also,
ja,
das ist an sich schon grotesk, dass das überhaupt passiert. Aber wenn es dann auf alles Mögliche angewendet wird, so wie Hand-Sanitizer-Maxing, das ist ja offensichtlich eine ironische Distanzierung dazu, was man tut. Und ich denke, diese ironische Distanz erlaubt es auch, dass so ein Phänomen dann überschwappt zu anderen Bereichen oder zu anderen Subkulturen, weil sie das irgendwie wie eine Parodie aufnehmen und versuchen, anders umzuwenden und für sich selber anzunehmen. Also ich kann schon verstehen, was dieser Reiz
davon kommt.
Ist, überall dieses Maxing dran zu hängen, weil das dann ja auch wieder mit einer Kultur und Gesellschaft zu tun hat, wo die Steigerung, das ewige Wachstum, das Growth-Mindset überall implementiert werden soll. Und dann ist so dieser Maxing-Begriff ein Sinnbild einer solchen Ideologie.
Ja, ich meine,
aber eben so einen gewissen humoristischen Touch hat.
Ja, ich war am Wochenende in München auf der Münchner Friedenskonferenz und war da auf einem Podium mit drei KriegsdienstverweigerInnen, also zwei Männer, einer aus Ukraine, einer aus Russland und eine junge Frau, die in Israel. Punkt.
Warte, ich merke sofort, wie mein Gehirn nur noch maxt.
Ja.
Gerade, gell? Also Friedensmaxing, Podiumsmaxing.
So, und da war auch eine junge Frau aus Israel, die da den Kriegsdienst verweigert hat und die dafür 3 Monate im Gefängnis war.
Krass.
Und die mit mir da gesprochen hat. Und ich habe so auch auf dem Weg dahin gedacht, okay, ich mache jetzt eine Story. Wie kündige ich das an? So, okay, die werden mich halt Aura moggen. Die werden mich Aura moggen, weil die halt so die Sachen, über die ich rede, actually gemacht haben. Und ich kann nur in deren Präsenz quasi Aura farmen. Aber ich werde trotzdem gemoggt werden von deren einfach Realness. Aber wir werden halt auch einfach Resistance gegen den Staat-Maxing betreiben. So. Und du kannst alles da reinsortieren. Aber ne, wenn das einzige Instrument, was du hast, ein Hammer ist, dann sieht alles wie ein Nagel aus. Also wenn du einmal in diesem Denken bist, dann denkst du nur noch in Maxing und Mogging, also nur noch in Hierarchien und dem Wachstum, also wie du richtig gesagt hast.
Und ich meine, das fängt dann, also wir haben so eine Art kulturelles Hintergrundrauschen, in dem solche Spielereien, sag ich jetzt mal, sich schneller verfestigen können. Also das wird ja so eine Art sprachliches Meme, wo dann das Gehirn sofort anfängt, überall diese Muster zu erkennen und dann alles irgendwie auf diese spielerische und spaßige Weise maxt und moggt.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir aber natürlich diesen Background, diesen kulturellen, der uns das ermöglicht, der in tiefster Weise problematisch ist und den wir eigentlich, also Kraft unserer politischen Handlung oder unserer politischen Aufklärung die ganze Zeit abschaffen wollen.
Ja.
Und trotzdem sneakt er so durch die Hintertür rein. Ich finde es irgendwie ein bisschen gruselig, aber verständlich.
Und das Mogging-Game, das wurde in den vergangenen Tagen auf eine neue Spitze getrieben. Und das führt mich eigentlich jetzt zu dem Punkt, über den ich eigentlich reden wollte, nämlich diese Veränderung von der Landschaft der sozialen Medien und von diesen Dynamiken. Also, Clavicula hat mal wieder IRL, also in real life, gestreamt und war in Arizona an der ASU, also der Arizona State University. Und da wurde ein extrem viraler Clip aus diesem Stream quasi rausgeschnitten und auf Twitter gepostet und hat da, also ich glaube, irgendwie 20 Millionen Aufrufe bekommen mit der Caption: Clavicula ran into a frat leader at ASU and got brutally frame-mogged by him. Also er ist quasi ein frat leader, also so, ne? Was heißt frat auf Deutsch nochmal?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was du meinst.
Verbindung, so Studentenverbindung halt. Aber alles so ein bisschen, ja, also genauso maskulinistisch wie in Deutschland, aber ein bisschen weniger so kulturkonservativ vielleicht. Auf jeden Fall, dieser frat leader at ASU hat einen Tanktop an, ist halt unfassbar breit gebaut und vor allem breiter gebaut als Clavicula. Und deswegen wird er halt geframe-mogged. Also Frame, ne, der Rahmen, die Statur, und er frame-mogged Clavicula. Und das hat eine Saga gestartet, die ich dir gar nicht beschreiben kann. Ich lese dir einfach ein paar Captions vor von Clips, die auf Twitter gepostet wurden, die alle, also zweistellige Millionen Aufruf bekommen haben in den letzten Tagen. Also: After peace treaty was rejected by the ASU frat leader, a visibly irritated androgenic initiated a mog war. Also androgenic ist ein weiterer Streamer, ein weiterer Luxmaxer.
Aber warte mal, das sind jetzt Kommentare von anderen Leuten? Oder?
Nein, das sind die Captions von Clips, die aus diesen Streams quasi rausgeschnitten werden.
Die Clavicula selber gepostet hat?
Nein. Das ist genau der Punkt. Die postet also nicht Clavicula selber. Darauf möchte ich hinaus. Aber erst möchte ich dich weiter mit diesen Captions behelligen.
Also es sind Leute, die einfach aus diesen Sachen machen. Also nicht von ihm bezahlt oder zu seinem Imperium zugehört.
Wie gesagt, bitte ein bisschen Geduld.
Neugierig.
So. number two ranked Chad Androgenic discovered the ASU Fred leader fled to Miami and confirmed he will be flying out soon to brutally frame mock him in person. Oder hier? 6 feet five Australian terror Chad Androgenic has flown to US and was bone smashed. And bone smash maxed in order to hunt down the ASU Fred leader and engage in a mock off to avenge clavicula after the brutal frame mock incident that took place at ASU last week.
Ja, also, sorry, aber also ich muss leider wieder einmal übersetzen. Also bone smashing hatten wir auch in der letzten Folge, ist halt genau dieses die Knochen anbrechen für
genau, man schlägt sich mit schweren aber Gegenständen ins Gesicht, Schwellungen zu erzeugen.
Der Max, also das ist ja 100% Meme. Also
das ist 100% Meme.
Also und, immer eine Referenz auf die nächste Referenz auf die nächste Referenz.
Ja, ja, genau. So, jemand hat darüber geschrieben, Social Media has recreated 70s, 80s WWE Wrestling from first principles. There are all sorts of bizarre characters, faces, heels, physical and chemical enhancements that will very likely turn out to be incredibly damaging. Also quasi diese Streaming-Saga hat eigentlich diese Storylines von diesen auch Wrestling total halt, ja, gefakten Wrestling-Shows eigentlich so von Beginn an von First Principles neu erfunden und neu entdeckt. Also es werden halt irgendwelche komischen, absurden Charaktere eingeführt, die halt Kriege so gegeneinander führen.
Also auf Steroiden halt krass alles. Ja, und zwar sowohl symbolisch als auch metaphorisch.
Ja. Und dann gibt es auch, also wie gesagt, das ist keine Randerscheinung, sondern diese Clips haben 10, 20 Millionen Aufrufe. Es gibt unfassbar reichweitenstarke, komplett in Anführungszeichen normale Accounts, die das dann kommentieren und sagen, I'm so excited by this shit. It's better than any reality show currently on TV. Every new video is like a short form episode. Everything is a cliffhanger. The accounts tracking it are absolutely killing it. So. Das war über einem 10 Sekunden langen Clip von Androgenic, also ein weiterer Luxmaxer, wie er einfach durch irgendeine Straße läuft. Aber diese Straße ist offensichtlich irgendwo im ostasiatischen Raum. Also man sieht ganz viele chinesische oder japanische Schriftzeichen. Es ist eine offensichtlich ostasiatische Straße und er läuft da einfach durch. So, darüber steht aber, er wäre irgendwie in Miami, obwohl das offensichtlich nicht Miami ist. Das heißt, diese Clips und diese Captions haben gar nichts miteinander zu tun, sondern das sind einfach Leute, die sich Captions ausdenken, die sich eine Storyline ausdenken.
Das ist reine Lore.
Mit Clips, die das überhaupt gar nicht hergeben. Und Leuten ist es egal. Das ist der Punkt. Leute gucken das millionenfach, kommentieren das millionenfach, aber eigentlich ist da überhaupt keine Substanz. Also das ist eigentlich die Simulation von Inhalt.
Und ja, aber das ist doch eigentlich, also was die Boomer werden die ganze Zeit dafür verlacht, wenn sie KI-generierte Hunde-Videos teilen und kommentieren.
Ja.
Und dann passiert aber das halt so irgendwie 20, 30 Jahre jünger. Ja, sorry.
Ja. Und dann habe ich so überlegt, warum sehe ich eigentlich gerade so viel Content von denen? Also wie machen die das? Und ich meine, bei uns zum Beispiel, wir machen beide Videos im Internet. Und wie lange brauchst du so für ein Video?
Ja, also ich meine, wenn ich ein bisschen recherchiere, keine Ahnung, 2, 3 Stunden irgendwas gelesen, oder also, ja, sag ich mal grob, dann nehme ich eine Viertelstunde auf, schneide irgendwie eine halbe Stunde, mache irgendwie Captions, keine Ahnung, was man halt so macht. Also ich würde mal sagen, und mit Vor- und Nachbetreuung vielleicht ein Dreivierteltag oder ein Tag.
Ja.
Maximal.
So, für ein Video.
Ja.
Viel zu viel Aufwand. Clavicula.
Ja.
Clavicula ist jeden Tag live streamen, 4 bis 8 Stunden. Und potenziell jeder einzelne Clip aus diesen 4 bis 8 Stunden kann da rausgeschnitten werden von jeder x-beliebigen Person und auf allen möglichen Plattformen verbreitet werden. Jemand hat auf Twitter gefragt oder jemand hat geschrieben, the velocity with which streamers are able to build internet fame feels notable right now. TikTok used to have that edge, but the ecosystem of streaming, clipping and showing up every single day is very hard to beat. Und das ist ganz logisch. Wenn du jeden Tag einfach 8 Stunden live bist und du Hunderttausende von Leuten hast, die auch noch einen ökonomischen oder aufmerksamkeitsökonomischen Anreiz haben, Clips daraus zu schneiden.
Wir brauchen ja nur eine Minute jeweils.
Ja, oder 10 Sekunden.
Oder 10 Sekunden.
Und dann müssen sich irgendeine Caption dazu ausdenken, von wegen ASU Fred Leader was flying to Miami to face off androgenic to in a morgue war because the peace treaty wasn't signed. Also wirklich hanebüchener Kram. So, und das läuft dann auch viel über Discord. Also es gibt dann Hassan Abi, also auch ein großer Twitch-Streamer, hat er auch drüber was geschrieben und meinte, eben das Geheimnis sind diese Clipper, also Leute, die quasi einzelne Clips immer rausschneiden und das über ihre reichweitenstarken Accounts auf TikTok, YouTube, Instagram oder Twitter halt quasi verbreiten. Und die koordinieren sich zum Teil halt über Discord. Es gibt anscheinend auch von der Streaming-Plattform selber, Kick, eigene Discord so Clip-Farms, wo Leute einfach den ganzen Tag diese Clips aus diesen Streams rausschneiden, die tatsächlich dafür bezahlt werden. Aber das geht halt auch dezentral. Und jemand anderes hat dann darüber geschrieben, folgendes: If your 4-to-8-hour streams are getting sliced into high-retention clips and pushed through coordinated Discord networks into large TikTok, YouTube, Instagram and Twitter accounts, you're essentially running a decentralized media syndicate. Mhm. Also man, jemand wie Clavicula betreibt im Prinzip ein dezentrales, ja, Mediennetzwerk. Und indem er 4 bis 8 Stunden jeden Tag seinen Quatsch filmt, indem er lächerliche Sachen macht, indem er in irgendwelche Streits gerät, in irgendwelchen Clubs, indem er mit Leuten zusammen streamt, die halt eine ähnlich große Reichweite und vor allem Wiedererkennung haben, wie leider nun mal Andrew Tate oder Nick Fuentes, kann er diese wahnsinnige Sichtbarkeit auf den Plattformen aufrechterhalten. Weil, ne, wir brauchen, sagen wir mal, einfach einen Tag für ein Video. Und das sehen dann, wenn es gut läuft, halt, keine Ahnung, 200.000-300.000 Leute. Wenn es schlecht läuft, 5.000 Leute.
Genau.
Und du siehst ja selber auch pro Tag.
Ja. Und du siehst ja selber, wie es auch ist bei dir. Also manchmal machst du so ein Video, wo du ungefähr 10 Sekunden drüber nachgedacht hast. Du nimmst es einfach schnell auf und das kriegt dann die 500.000.
Ja.
Und man denkt sich so, warum mache ich überhaupt noch Content?
Ja,
warum lese ich überhaupt noch Bücher? Also ich habe, ich meine, ich habe jetzt irgendwie einen Roman vorgestellt, das Beste sind die Augen. Keine Ahnung warum. Ich habe auf TikTok also irgendwas Shadowband, wahrscheinlich, weil ich da über die Tochter rede, die minderjährige Tochter, die da von dem einen Typen so angegiert wird und haben die das wahrscheinlich irgendwie gefleckt, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 5000 Aufrufe drauf oder so. Das ist ja insane. Also warum mache ich das? Also noch.
Ja, warum machst du das?
Also warum finde ich nicht einfach 4 bis 8 Stunden jeden Quatsch, der durch meinen Kopf geht?
So, und dann musst du halt aber noch so bescheuerte Sachen wie Clavicula machen und dann musst du halt hoffen, dass es genug Leute gibt, die das klippen, die dafür sorgen, dass du halt jeden Tag tausendfach auf jeder For You-Page auftauchst.
Du musst halt auf jeden Fall auch krass narzisstisch veranlagt sein. Also, dass, wie gesagt, alle Leute, die sich im Internet veräußern, eine gewisse narzisstische Tendenz haben, ist ja jetzt erstmal als Persönlichkeitsdimension nichts Verwerfliches. Wir glauben ja, dass unsere Gedanken so wichtig sind, dass wir sie in verdichteter Form vortragen können. Aber bei Streaming ist es ja so, dass da überhaupt nichts mehr verdichtet wird. Vor allem, wenn du es jeden Tag 4 bis 8 Stunden tust. Es gibt überhaupt keine Räume, in denen du irgendwie dich zurückziehen kannst, irgendwie originell sein kannst, einen Gedanken fassen kannst, einen Gedanken verwerfen kannst. Also versuchst, also etwas zusammenzufassen, um es der Menschheit mitzuteilen. Sondern hier geht es ja einfach nur darum, dass du jeden Gedanken, der einmal deine Nervenbahn durchkreuzt hast, sofort in Mikrofon schreist und jede Entscheidung zu einer Tat, die du über den Tag hinaus halt tätigst, dann sofort auf Kamera festhältst und der Weltöffentlichkeit präsentierst. Also das muss ein Maß an narzisstischer Selbstliebe sein, die so übersteigert ist, also um es überhaupt hinzukriegen. Also da steigt sogar ich aus.
Ja.
Und ich mag mich schon auch relativ gerne, aber
mag dich auch gerne, Ole.
Ja, ich mag dich auch gern.
Aber
wenn du 4 bis 8 Stunden am Tag streamen würdest, Simon, würde ich sagen, pass auf, mein Herzelbert, das geht so nicht.
In einer komplett anderen Angelegenheit. Ich bin mittlerweile auf Twitch vertreten.
Ich wollte es nicht sagen, weil ich hier nicht die Pointe nehmen wollte, weil ich wusste, irgendwann wird es kommen. Und sagen,
also
dass Simon jetzt auch unter die Twitch-Streamer gegangen ist.
Ich bin noch nicht auf Kick. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Kick in Deutschland überhaupt gibt. Aber ich bin jetzt auf Twitch gemeinsam, auf einem gemeinsamen Account mit meinem lieben Freund Ole Nymon, also mit dem Katzen-Ole. Und wir streamen meistens gemeinsam. Manchmal streamen wir quasi jeder für sich. und wir gucken Sachen, wir reden und wir schauen mal, wie weit wir das ausbauen, ob wir quasi auch in die Real-Life-Streamer, in die IRL-Streamer-Richtung gehen werden und einfach auch quasi an Universitäten gehen und gucken, wen wir frame-moggen können.
Ich werde es auf jeden Fall sehr genau beobachten, Simon, so viel kann ich dir sagen.
Sehr gut. Und wir hoffen, ich hoffe, dass es da draußen genug Clipper gibt, die daraus quasi einen neuen linken Clavicula machen.
Oha.
Oha.
Ist das Ende gewesen oder die Pointe sozusagen deines Themas?
Das war die Pointe. Ich könnte, glaube ich, noch relativ lang über die Morg Wars und die verschiedenen Maxings reden, aber ich würde sagen, ich belasse es dabei. Ich wollte eigentlich für diese Woche ja Clips vorbereiten aus meinem Auftritt bei Servus TV. Das werde ich auch noch machen, das kommt noch, aber wir haben da ja keinen Zeitdruck. Aber das Thema, das erschien mir sehr wichtig momentan.
Ja, und auch wegen unserer jetzt festgestellten telepathischen Verbundenheit, die uns jetzt brachte, eben dieselben Themen erneut aufzugreifen zum selben Datum.
Übrigens, auf Twitch kann man uns finden unter Heißer Papa. Also Heißer Papa. Wer die Referenz darauf checkt, der kriegt einen virtuellen Händedruck von mir.
Wird aber auch im ersten Stream erklärt.
Das Gut. stimmt. Ja, Ole, ich freue mich auf deinen Nachtrag heute zu dem RAM-Maxing-Thema.
Genau. Also, ich hatte ja in dieser Folge über RAM-Maxing gesprochen, weil es darum ging, dass sich seit Oktober die RAM-Preise, also die Preise für Arbeitsspeicher, der in unseren Computern Dinge tut, die sehr wichtig sind, verfünffacht hat. Also, das ist auf dem Consumer-Market extrem krass zu spüren. Also, wenn man sich einfach jetzt einen Rechner kauft oder auch die Entwicklung von Spielekonsolen und so weiter, die werden sich an diesen neuen RAM-Preisen ausrichten und das hatte alles mit KI zu tun. Wie gesagt, kann man nochmal nachhören, aber ich würde gerne nochmal einen Nachtrag machen, weil ich habe das da ein bisschen genauer aufgedröselt in der Folge, wo es halt einfach darum geht, so was hat KI mit gestiegenen RAM-Preisen zu tun und habe mir ein bisschen auf diese Arbeitsspeichersache also mich fokussiert und jetzt würde ich aber gerne nochmal auf diese realen Serverzentren zu sprechen kommen, in denen dann diese besonderen RAM-Riegel verbaut werden. Weil das sind ja gewaltige Infrastrukturprojekte. Also die sind wirklich, wirklich groß. Und die fressen wirklich, wirklich viel Strom. Und dann einmal genauer hinzugucken, wie die eigentlich entstehen, das würde ich gerne jetzt mit dir so ein bisschen wagen, weil wir werden sehen, es ist wieder mal irrsinnig, in welchen Maßstäben hier gedacht oder gebaut wird oder was auch dahinter steht. Und bevor ich das mache, würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Was wir hier ja sehen, ist eine Industrie oder ein Wachstumsmarkt, der erstmal nicht daraus besteht, dass ein realer Bedarf da ist, sondern das ist eine Wette auf die Zukunft. Ja, weil Unternehmen denken, KI ist der nächste Shit und das müssen wir jetzt einfach entwickeln und ausbauen, dass wir, wenn es den finalen Durchbruch hat und das Produkt mit der Hyper-KI kommt, dass wir dann die Platzhirsche sind, dass wir alles an der Hardware besitzen, dass wir alles an Software besitzen, dass wir die größten Talente auf dem Markt haben, dass das einfach das Allerwichtigste ist. Jetzt ist es aber so, dass also diese Selbstüberschätzung, die es dafür vielleicht braucht, allein noch keinen Profit abwirft. Also man muss die ganze Zeit mantraartig wiederholen, es wird auf jeden Fall klappen. Also wenn du dann siehst, so Anthropic, also die haben Claude bzw. Claude Code, das ist so ein Produkt, mit dem du halt krass viel Code raushauen kannst. Also wenn du da so schaust, was die so pressemäßig veröffentlichen, dann sagen die seit ungefähr einem Jahr, dass in einem Jahr die Hälfte aller Developer-Jobs weggefallen sind. Dasselbe von Microsoft, dasselbe von Nvidia. Also du hast diese prophetische und mantraartige Wiederholung von einer Zukunft, die aber noch kommen wird. Und diese Erzählung zieht auch noch. Also gerade wenn du jetzt schaust, dass halt Investorenkohle fließt. Also ChatGPT hat letztes Jahr 40 Milliarden Funding erhalten. Also 40 Milliarden US-Dollar, was halt einfach crazy viel ist. Und der Rivale oder einer der Hauptrivalen, Anthropic, mit ihrem Claude, mit ihrer Claude-KI, haben jetzt, also vor 3 Tagen, am 12. Februar, ein Funding von 30 Milliarden US-Dollar veröffentlicht. So. Wir reden hier also von den mit größten Finanzierungen überhaupt in der Tech-Geschichte, also was da für Summen fließen. Und es gibt ja nicht nur so die Unternehmen jetzt wie OpenAI oder Anthropic, die versuchen mit Finanzierungsrunden irgendwie um die Ecke zu kommen, sondern es gibt ja auch sehr große Unternehmen wie Meta oder Alphabet, also Google, die da mitspielen. Und bei Google ist jetzt, das ist so der Grund, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Bei Google ist jetzt etwas passiert, was sehr selten passiert, um an Geld zu kommen. Denn sie haben vor ein paar Tagen eine 100 Jahre Anleihe verkauft, um an Kohle zu kommen. Das nennt man auch Century Bond. Mhm. Das heißt, sie verkaufen eine Anleihe und das Geld, was sie dafür bekommen, müssen sie erst in 100 Jahren, also entsprechend verzinst, vollständig zurückgezahlt haben. In 100 Jahren. Normalerweise werden diese Century Bonds nur von Staaten oder von Universitäten ausgegeben, also von Institutionen oder Organisationen oder Gebilden, die so sicher sind, die so groß sind, die so alt sind, dass man davon ausgehen kann, in 100 Jahren existieren die auch noch irgendwie. Und also solche langen Anleihen sind auch durchaus sinnvoll für auch sehr langfristig operierende Unternehmen, zum Beispiel in der Versicherungsbranche. Ja, da will man so ein bisschen Risk Management machen und guckt, dass man eben diese sehr langen Versicherungsverläufe auch entsprechend abdeckt mit lang laufenden Anleihen. Und es gab diese Century Bonds auch schon vor ziemlich langer Zeit, also während des US-amerikanischen Eisenbahnbaus wurden auch schon Century Bonds rausgegeben, die einfach sichergestellt haben, dass so generationsübergreifend so ein Cashflow stattfindet, der dann eben aus den Einnahmen, die aus dieser Infrastruktur entstehen, langsam zurückgezahlt wird. Also das gibt es dann schon eher in einem staatlichen Sinne, ja, und es hat ja auch einen gewissen Sinn. Also wenn du jetzt sagst, ey, diese Anleihe zahle ich dir, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendeine Zahl, jedes Jahr 6% drauf, also über 100 Stückelungen gestaffelt. Und der Marktpreis für Schulden ist halt, der Marktzins ist halt nicht 6% in ein paar Jahren, sondern zum Beispiel nur 4%. Ja, dann kriegst du mit dieser 100-Jahres-Anleihe eben 2% mehr oder 3% mehr, keine Ahnung, was das zum Beispiel war, aber egal. Und dann hast du halt mehr Umsätze gemacht und kriegst halt Profits. Und wenn aber der übliche Marktpreis prozentual halt drüber legt, hast du ein Problem, weil du dann weniger Kohle zurückkriegst. Aber gut. Also es hat schon einen gewissen Sinn, dass diese Century Bonds existieren. Aber in der Privatwirtschaft sind die äußerst selten. Also in den letzten 35 Jahren haben 38 Unternehmen solche Century Bonds rausgegeben. Zum Beispiel Disney oder Coca-Cola oder Caterpillar. Also wirklich bedeutende und sehr große Unternehmen. Aber von diesen 38 Unternehmen sind jetzt nur noch 17 aktiv. Also der Rest ist bankrott gegangen oder wurde halt gekauft oder gemerged und so weiter. Das heißt, nur die Hälfte davon war ein wirklich gutes Investment. Und wenn du dann jetzt in die Tech-Branche reingehst, die ja davon getrieben ist, dass hier noch mehr Neuerungen stattfinden, dass halt immer wieder neue Technologien kommen, alte Sachen verschwinden und so weiter, dann kommt das wirklich kaum. Also der letzte Century Bond von einem Tech-Unternehmen war tatsächlich von einem der wertvollsten Tech-Unternehmen in den 90ern. Simon, das wertvollste Tech-Unternehmen in den 90ern, du wirst doch noch wissen, ich meine, wer kann dieses Unternehmen vergessen in aller Pracht und Glorie?
IBM.
Oh, dann kann ich, nicht schlecht, IBM hat das auch. Motorola.
Oh, ja, stimmt.
Klar, absoluter Gigant. Wer kennt Motorola nicht? Ich meine, In allen großen Besprechungen, Motorola ist the shit. So, also da merkt man ja schon so, wie weit man kommt, wenn man irgendwie als Privatunternehmen sagt, wir machen jetzt hier einen Century Bond. Also man kann sich hier krass verspekulieren. Man denkt sich so, was soll das?
Warte mal, aber gibt es Motorola noch?
Ja, auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall noch. Aber das sind nicht mehr in dieser Weise groß wie...
Okay, aber ne, und wenn die, also wenn, wenn Motorola ähnlich, also Motorola ist ja ähnlich wie Nokia ziemlich,
den Bach runtergegangen.
Ja. Wenn die jetzt komplett den Bach runtergegangen wären, dann wäre das Century Bond einfach weg.
Genau, ist ja ein Century Bond einfach weg.
Okay, ja so, gut, chillig.
Also jetzt muss man natürlich wieder ein bisschen einordnen. Also Google ist ja auch einfach ein riesiger Konzern. Die haben auch einfach ordentlich Kohle. Die wollen 185 Milliarden in KI ausgeben jetzt in diesem Jahr. Und diese eine Milliarde ungefähr, die sie mit diesem Century Bonds bekommen haben, waren wiederum Teil eines 20 Milliarden US-Dollar Schuldenpakets. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine riesige Rolle dabei spielt, wie jetzt Google an Kohle kommt. Aber ich finde es einfach als symbolischen Akt so ein bisschen krass. Ich meine, auf der einen Seite guckst du irgendwie in die Zeitung oder öffnest irgendwie das Internet und dann ist einfach nur noch Endzeitstimmung und die Tech-Unternehmen sagen so viel wie ab auf den Mars und dann kommt einfach Google und sagt, wir machen jetzt hier auf tausendjähriges Reich und werden halt wie Staaten oder staatliche Gebilde auch noch in einem Jahrhundert da sein. Also kauf die Scheiße. Und ja, also die Nachfrage nach diesen Century Bonds hat auch das Angebot um das Zehnfache überstiegen. So, und man denkt sich so, was soll das? Also, ich habe mal eine Studie gesehen, da wurde halt gesagt, dass bei den Unternehmen der 500 größten US-amerikanischen Konzerne, dass die halt für etwa 20 Jahre in diesen Top 500 bleiben. Und in den 60ern waren es noch 35 Jahre. Also wir haben mittlerweile eine recht starke Fluktuation, die im Tech-Sektor noch krasser ist. Also man muss sich wirklich fragen, was soll das? Ist es einfach nur ein dummer Trick? Also, dass man jetzt irgendwie weiß, dass es so ein bisschen PA-mäßig gut funktioniert und man braucht halt irgendwie Kohle und dann ja, hat man solche Taschenspielersachen am Laufen? Oder ist es jetzt nur ein Signal an die Märkte, dass man glaubt, dass es mit der KI-Sache auf jeden Fall klappt? Oder ist es beides gleichzeitig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir sehen Anzeichen dafür, dass erstens die Unternehmen so ein bisschen merken, oh, hier ist gerade was ein bisschen schief und wir müssen jetzt gucken, dass wir auch mit etwas ausgefalleneren Sachen an Kohle kommen. Und auf der anderen Seite aber ein unverbrüchliches Vertrauen in diese KI-Technologie. Und dazu habe ich jetzt auch einen Artikel gelesen, der eben, und da kommen wir jetzt zurück zu diesen Serverzentren, dem eigentlichen Thema, was ich jetzt irgendwie machen wollte. Zu einem Artikel zurück, den ich jetzt gelesen habe, der ist extrem lang. Also da liest du, glaube ich, eine Stunde ungefähr dran, bis du den durch hast. Sehr, sehr zahlengetrieben, sehr, sehr krass. Der heißt The AI Data Center Financial Crisis und wurde von Ed Citron geschrieben. Ed Citron ist ein extrem kundiger Journalist in dieser ganzen KI-Angelegenheit. Der hat seit also Jahren darüber schon geschrieben. Er ist dafür bekannt, dass er akribisch recherchierte Berichte ins Internet haut. Und er hat eben darüber geschrieben, woran wir jetzt erkennen, dass diese Blase, diese KI-Blase platzen könnte. Und damit auch entsprechend alle Century-Bonds und alle Versprechungen, die Unternehmen so machen. Und er sagt, der zentrale Indikator für das Platzen dieser Blase sind die KI-Serverzentren. Warum Serverzentren? Weil das sind extrem sensible Infrastrukturen, die ja für diesen gesamten KI-Boom eine Bedingung sind. Die müssen gebaut werden, damit entsprechend die Modelle trainiert werden können, damit der angenommene Bedarf gedeckt werden kann. Aber sie sind gleichzeitig extrem anfällig, weil diese KI-Serverzentren ein immenses Kostengrab sind. Und damit du genauer verstehst, was hier daran so sensibel ist und warum das Ganze dort genau dort platzen könnte, muss man ein bisschen verstehen, wie überhaupt diese Serverzentren oder von wem sie überhaupt gebaut werden. Weil es gibt auf der einen Seite KI-Unternehmen, also wirklich die klassischen, die wir alle kennen. OpenAI, Anthropic, ne, so weiter. Dann gibt es KI-Computing-Unternehmen, also die, die die Cloud zur Verfügung stellen, auf der dann diese KI laufen kann. Das macht auch Amazon, zum Beispiel mit Amazon Web Services, also AWS, oder auch Alphabet mit der Google Cloud und auch Microsoft mit Azure, aber das gibt auch spezifische Unternehmen, die riesig groß sind, von denen du wahrscheinlich noch nie gehört hast, oder kennst du Nebius?
Nein.
Kennst du CoreWeave?
Nein.
So, kennt kein Mensch, ein riesiges Unternehmen, die eben eine Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellen und warten, damit die KI-Unternehmen ihre KIs dort drüber laufen können. So, bei denen.
Also, das sind auch einfach nur Serverfarmen, also für Speicher in der Cloud.
Das sind noch nicht die Serverfarmen. Diese Computing-Unternehmen bieten nur die Dienstleistung an, dass man diese Cloud kaufen kann. Also die Rechenkapazität in den Serverzentren. Die lassen auch die Serverzentren planen. Und lassen die auch bauen, aber sie bauen sie nicht selber, sondern sie lassen sie bauen von sogenannten Co-Location-Partnern. Wieder Unternehmen, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast. TeraWulf?
Nein.
Applied Digital?
Nein.
Core Scientific?
Nein.
Riesige Unternehmen. Die bauen die Serverzentren, aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, die Kosten dafür, also es ist nicht so, dass sie einfach sagen, ja, wir bauen jetzt und zwar rundum und fertig ist und ja, dann gehören die euch. Nee, nee, die Kosten wegen der gleichzeitig extrem hohen Nachfrage daran an diesen Serverzentren, wie gesagt, auch mit der ganzen Hardware, die jetzt gleichzeitig überall gebraucht wird und ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, wie krass die Preissprünge hier waren, also eine Verfünffachung der Kosten und so weiter. Diese Kosten sind so immens, dass diese KI-Computing-Unternehmen, die eigentlich die Serverzentren in Auftrag geben und planen und bauen und so weiter, sich das nicht mehr leisten können und deswegen leasen die das. Also die fangen jetzt an, diese riesigen Serverzentren zu leasen. Das heißt, der Eigentümer bleibt der Co-Location-Partner, also die Unternehmen, die das Ding bauen und die KI-Computing-Unternehmen, also die Cloud zur Verfügung stellen, sind nur die Leasing-Nehmer. Und das machen die halt, um ihre Kosten zu verteilen, weil du halt einfach so eine Leasingrate hast, ja, kannst du halt irgendwie monatlich oder jährlich irgendwie abstottern und so weiter und so fort. Aber die Eigentümer bleiben die Co-Location-Partner. So, die Co-Location-Partner wiederum, die müssen ja ganz konkret diese Dinger bauen. Das heißt, die gehen auf andere Firmen zu, die die Leitungen legen, die die Kühlsysteme bauen, die die Häuser einfach oder diese, also, nein, du weißt schon, also die vier Wände, in denen das stattfindet, einfach aufstellen, die für die Sicherheit sorgen und so weiter. Aber die müssen ja nicht, also die werden ja nicht geleased. Also du liest ja jetzt irgendwie nicht den Betonmischer oder so an, um das zu machen, sondern die werden ganz konkret und in Gänze bezahlt. Ja, also der Betonmischer, die Internetleitungsinstallation und so weiter. Das heißt, die Co-Location-Partner machen dafür Schulden, die sie dann zurückgezahlt bekommen von den Leasingraten von den anderen Unternehmen. Also die Co-Location-Partner machen Schulden, die werden bezahlt von KI-Computing-Unternehmen, die ihrerseits leasen müssen, weil sie nicht mehr genug Kohle haben und deswegen Schulden aufnehmen müssen. Und diese ganze Infrastruktur, die die dann aufbauen, also diese Serverzentren, wird dann genutzt von KI-Unternehmen, also wie gesagt für ChatGPT und Co., die dann wiederum rein Risikokapital finanziert operieren, also nur auf Schulden basieren, weil Investoren Geld in sie reinstecken. Und das müssen sie machen, also schuldenbasiert dann, also als KI-Unternehmen den KI-Computing-Unternehmen zahlen, die dann schuldenbasiert den Colocation-Partnern zahlen, die dann schuldenbasiert ihre Bauunternehmen finanzieren, weil die ja noch gar kein Produkt haben, also diese KI-Unternehmen. Also zumindest keins, was auch nur annähernd genug Cashflow generiert. Also nicht mal annähernd.
Mhm.
Ich glaube, bei Microsoft waren die Zahlen jetzt, dass von ihrem KI-Geschäft, also von den Investitionen, die sie tätigen, der Umsatz, also gemessen an den bezahlten Copilot-Kunden, ich glaube 0,3% ist. So. Von diesen Verhältnissen reden wir. Es gibt kein Unternehmen. Also will heißen, die KI-Unternehmen verschulden sich. Big Tech verschuldet sich. Die KI-Computing-Unternehmen verschulden sich und die KI-Bauunternehmen verschulden sich. Alles davon ist einfach rein schuldenfinanziert. Und wenn da einfach nur ein Baustein wegfällt, die haben ja nichts, die haben ja keine Rücklagen. Die können auf nichts zurückgreifen. Das bricht einfach also in sich zusammen. Und jetzt muss man diesen Wahnsinn, ich könnte da irre werden darum, weil das so eine insane Welt ist. Also das einfach mal diesen Wahnsinn noch einmal zu beschreiben. Also die Betreiber von KI-Serverzentren bauen ein komplett neues Produkt. Das gibt's ja noch nicht. Es gab vorher in der Geschichte keine KI-Serverzentren. Kein Mensch weiß, ob die genau so gebaut werden sollten, gebaut werden müssen. Das ist ein komplett neues Produkt. Weil sie glauben, dass ein Kunde in Zukunft etwas bezahlen wird, der wiederum selbst glaubt, dass das Produkt, von dem er glaubt, dass es in Zukunft existieren wird, weil es gibt ja noch kein KI-Produkt, was wirklich Geld abwirft, wiederum von Kunden bezahlt werden wird, von denen er glaubt, dass sie dieses Produkt, was noch nicht existiert, in Zukunft auch wirklich brauchen werden. Und das wird alles finanziert von Investoren, die glauben, dass das alles in Zukunft eintreffen wird. Ey, ja. Sorry. Das ist doch insane. Das ist so eine riesige Spekulation, wenn du dann siehst, dass halt, das hatten wir auch in der Folge besprochen, dass eigentlich das gesamte US-amerikanische Wirtschaftswachstum auf dieser Form von Wette auf die Wette auf die Wette basiert. Dann kommt eigentlich real bei den Leuten ja nichts an. Also so viele Jobs schaffen diese Serverzentren auch nicht. Also die hohen Preise fließen ja nicht in hohe Löhne, sondern die fließen vor allem an eben drei Firmen, die jeweiligen Bauteile dafür herstellen. Das ist so der Hauptkostenfaktor. Und an Stromfirmen, die einfach Strom generieren, der in den USA ja auch nicht gerade grün ist. Jetzt hat der Trump gerade wieder die ganzen Klimaschutzsachen gekippt. So, okay, ich muss kurz wieder runterkommen.
Ja.
Ich reg mich da in Rage, weil es geht ja noch weiter, Simon.
Oh Gott.
Es geht nicht mehr lange weiter. Ich will nur noch sagen, warum es einfach noch fragiler ist, das Ganze. Weil dieser Artikel, und das ist eigentlich, also wie gesagt, das ist ein Großteil dieses Artikels, basiert eigentlich darauf, dass Ed Citron mit Dutzenden ExpertInnen gesprochen hat, die alle eben in diesem Serverzentrumbau involviert sind, einfach zu schauen, was machen die so, wie legen da die Preise, wie werden überhaupt die Verträge ausgestaltet und so einfach zu schauen, wie sind eigentlich die Kosten für so ein Serverzentrum und was bleibt da am Ende eigentlich für eine Marge übrig? Und wenn man dann offiziell guckt, was Oracle macht, also ne, riesiges Unternehmen, die machen auch sehr viel so Cloud-Services, die sagen, wir haben eine Bruttogewinnmarge von 35%, das ist okay. Aber wenn er das halt dann einfach mal nachprüft von so Business-Experts und alles einfach mal nachrechnet und guckt, wo die denn wirklich gerade sind und die Entwertungen mit einbezieht, ich meine so Grafik-RAM-Bausteine, die halten ja auch nicht ewig. Die baust du ein und dann sind die nach 6 Jahren Schrott. Du willst ja nicht mehr auf alten Systemen arbeiten. Dann kommt er eher bei so 12-29% Bruttogewinnmarge raus. Aber das ist auch nur, wenn man die Zinslast der Schulden nicht mit einbezieht. Aber jetzt haben wir gerade gehört, dass alles in dieser gesamten KI-Bubble rein schuldenfinanziert ist, weil einfach überhaupt kein Produkt existiert, was ne, das zurückzahlen könnte außer Schulden oder finanzieren könnte außer Schulden. Und wenn man diese Zinslast mit einbezieht, dann sieht er und damit auch viele andere Expertinnen auf dem Gebiet einfach bei keinem Unternehmen, bei keinem nennenswerte Möglichkeiten, mittelfristig Profit abzuwerfen, das nicht auf Schulden basiert. Und in dem Modell, was er hat, ist nicht einbezogen Grundsteuern. In dem Modell, was er hat, ist nicht einbezogen Versicherungen. Und die Versicherungen sagen gerade so, also ich weiß nicht, wir können so ein Serverzentrum, gerade bei diesen riesigen Plänen, so ein Gigawatt-Ding oder so, das sind Schadenssummen, die können wir nicht versichern. Also die sind einfach, das ist einfach zu teuer so und zu risikoreich. Und wir haben noch steigende Energiepreise. Die sind alle nicht mit einberechnet in diesen Modellen, die diese Gewinnmargen abwerfen. Das heißt, es bleibt nur übrig, dass wir einfach Unmengen Schulden machen, weil kein Mensch weiß, wie man damit profitabel arbeiten soll. also er hat dann am Ende des Artikels, kommt er so darauf zu sprechen, also in den USA werden jetzt 180 Milliarden ausgegeben, nur für Serverzentren. Und um das in ein paar Jahren zurückzuzahlen, also wie gesagt, die müssen ja, die werden gebaut und dann die Haupthardware läuft irgendwie 6 Jahre und das war's dann, müssten diese großen KI-Firmen ihre Umsätze mit diesen Serverzentren etwa verzwanzigfachen. Won't happen. Won't happen. Aber es wird, und das ist das Bittere daran, auf jeden Fall so weitergehen. Es wird auf jeden Fall so weitergehen, denn das Ganze hat ja geopolitische Ausmaße. Donald Trump hat Anfang des Jahres verkündet Stargate. Das riesige große Projekt, eigentlich müssten jetzt hier so Adlerschreie kommen, Amerika-Flaggen wehen und so weiter. Stargate ist das riesige Projekt, wo 500 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur gepumpt werden. Mit dabei sind Unternehmen wie OpenAI auf jeden Fall und Oracle, aber auch Softbank, das ist jetzt Risikokapitalgeber aus Japan. Und wir haben MGX, das ist so ein riesiges Ding aus den Arabischen Emiraten. So. Und die pumpen jetzt komplett 500 Milliarden in KI-Infrastruktur, deren gesamte Chip-Produktion aus Taiwan kommt.
Mhm. Wow.
So.
Interesting.
Und wir wissen ja, was in Taiwan abgeht. Also wir haben hier geopolitische Verwerfungen oder geopolitische Spannungsverhältnisse, die wirklich immens sind, weil es um unendlich viel Kohle geht. Und es darf nicht scheitern, weil wenn das scheitert, dann haben wir hier also eine Wirtschaftskrise, die sich wirklich gewaschen hat.
Mhm.
Und ich habe noch nicht mal angerissen, was Serverzentren an Strom verbrauchen, gerade auch für die Kühlung, was da an seltenen Erden drauf geht. Also die katastrophalen klimatischen Auswirkungen, die diese Entwicklung hat, die sind hier noch nicht mal skizziert.
Mhm.
Also in diesem Sinne, Simon, es war eigentlich wie das letzte Mal. Bei dem Luxmaxing, da sind wir beide so irgendwie so im Austausch und ich denke so, ah ja, und hier noch ein Gedanke und da noch ein Gedanke, aber bei diesem KI-Thema, ich raste komplett, also ich rede mich so in Rage, weil ich das so schlimm finde. Also wir steuern mit Vollgas auf die Katastrophe zu, in diesem verrotteten System namens Kapitalismus und es gibt einfach keinen Ausweg.
Aha.
Ich sehe nicht.
Ja, ich würde sagen, Neues aus dem effizientesten System, was die Ressourcen am besten alloziert.
Genau, und das ist ja eben diese weirde Vorstellung von technologischem Fortschritt. Und technologischer Fortschritt ist zivilisatorischer Fortschritt. Bitte, was bei dem, was du gerade gehört hast, klingt für dich nach zivilisatorischem Fortschritt? Das ist spätrömische Dekadenz, um mal dieses Bild zu bedienen.
Ja, aber du hast halt, also guck mal, du vergisst dabei, dass Donald Trump in einem Morg-Contest mit Xi Jinping ist.
Ja.
Er muss ihn halt AGI moggen, also Artificial General Intelligence moggen.
Yeah.
So, und dafür muss er Tech maxen, dafür muss er RAM-Riegel maxen, weil ansonsten bleibt ihm halt nur das Jester-Gunen.
Und da würde ich sagen, ja, merken wir einfach wieder, dass Politik komplett bestimmt wird von Maskulinisten oder die maskulinistische Ideologie eigentlich eine Ausgeburt dessen ist, was wir in anderen Bereichen sehen. Das völlig besinnungslose Maxing und die einen zertrümmern sich halt ihre Knochen, um in ihrem sozialen Status aufzusteigen und die anderen zertrümmern die Erde, weil sie glauben, dass das irgendwann Profit abwirft.
Hm. Ja,
gut, jetzt habe ich, aber so ein Podcast ist für mich ja auch, also meine Therapeutin hatte mir mal irgendwann diesen sehr schönen Begriff genannt, wenn ich so in so ein Gespräch starte und dann bin ich irgendwie ganz aufgebracht und will erstmal irgendwie Sachen loswerden und so und bin aufgeregt und weiß nicht so genau. Und sie saß dann immer einfach da, hat mir einfach so nur so zugehört und auch so, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 7 und 12 Minuten war ich dann beruhigt und dann konnten wir mit der eigentlichen Sache irgendwie anfangen und sie hatte das immer Affektabfuhr genannt. Und das fand ich so einen schönen Begriff, weil ich weiß nicht, ich bin von meinem ganzen Naturell her einfach eine sehr, naja, also so sprudelige Person und ja, dann manchmal hast du dann 1000 Gedanken und ich habe das irgendwie alles aufgeschrieben und dann mir die Tage darüber Gedanken gemacht und ich weiß, oh, ich kann es Simon einfach erzählen und so begeistert sein, weil ich das so spannend und toll finde und dann ja, aber dann ist es aber auch so eine politische Aufregung, die damit irgendwie reinschwingt und diese Mischung aus Begeisterung und Entsetzen fließt dann irgendwie so zusammen in sehr geladenen Affekten und dieser Podcast ist für mich auch so eine Art Affektabfuhr. Ich hoffe, dass es für einige Menschen jetzt nicht nur therapeutisch klingt.
Ein bisschen, also einfach deine Therapie hier.
Ja.
Können wir auch steuerlich geltend machen dann.
Da muss ich noch mit meiner Krankenkasse reden, ob da nicht meine Beiträge irgendwie sinken könnte, meine ich jetzt hier.
Nee, ob ich halt quasi ein bisschen Geld von deiner Krankenkasse kassiere.
Wir werden der erste krankenkassenfinanzierte Podcast, der nicht über Krankenkassen spricht.
Heftig. heftig. Ja, da sehe ich uns, ehrlich gesagt. Wir Einkommensmaxen durch Krankenversicherungsmogging.
Sehr gut.
Sehr gut, Simon. Ja. Ich würde sagen, wir...
Ich bin völlig erschöpft.
Wir sind völlig erschöpft. Gut, du musst jetzt, glaube ich, ein bisschen Schlafmaxing betreiben. Und wir hören uns nächste Woche, wenn wir wieder unaufrechte Demokraten mocken.
Sehr gut. Ich muss auch nochmal sagen, Simon, ich fand dein Thema super.
Ich fand auch dein Thema super. Ja, wir haben beide Artikel gelesen. Und mein Artikel war sehr unserious und deiner war sehr serious.
Sehr serious. Also, Simonchen, wir hören uns nächste Woche.
Tschüss. Pussy.